Willkommen beim Tech Palantir, dem Technik-Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und hier sind eure Hosts, Tobias und Johnny.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Johnny.
Hallo, Tobias.
Na, Vorfreude? Vorfreude?
Ja, natürlich. Ja, viel zu tun noch. Ganz viel zu tun. Das kennst du ja, ne?
Ja, ich habe dieses Mal etwas mehr zu tun. So viel zu tun, dass am Donnerstag wahrscheinlich eine Spedition vorbeikommt.
Oh.
Die ganzen Sachen dann auf ein LKW lädt.
Mhm.
Und die Sachen dann nach Geldern bringt für mich.
Oh, das ist gut. Musst du vorher auf Paletten verpacken oder was?
Viel besser. Sebastian kam nämlich auf die Idee, eine Palettenbox zu nehmen.
Ja, stimmt. Kriegst du dir denn vorher geliefert, die Palettenbox?
Oder die musst
du
dann am Dienstag.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe
so eine Klappbox, ne?
Ja, wahrscheinlich. Und ich habe also genau anderthalb Tage Zeit, sie zu füllen, bis sie dann am Donnerstag abgeholt wird.
In die Klappboxen, wie viel geht da rein? Ein Kubikmeter, ne?
Knapp 0,96 Kubikmeter.
Ah, okay.
Das ist ja 79 auf 1,20 Meter, also die Palettengrundmaß, 1 Meter Höhe, sind also nicht ganz ein Kubikmeter.
Das ist ungefähr das Doppelte von eurem Kofferraum, ne?
Wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall noch ganz viele Euro-Kisten kaufen müssen, um sie da rein zu tun, um da die Technik dann unterzubringen. Aber wir reden heute über die Tolkien-Tage.
2024.
Ich bin sehr gespannt, wie ein Flitzebogen.
Ja, in sämtlichen Kanälen, die ich so beobachte, dreht sich doch eigentlich nur noch alles um die Tolkien-Tage jetzt in Geldern-Pond. Heute ging die App mal wieder, also die DTG-App mal wieder, die ganze Zeit bingte es. Da hat im Helfer-Channel wieder irgendjemand was gepostet und so weiter. Das ist also schon, es geht echt viel ab.
Ja, wie gesagt, für mich geht's nächste Woche Donnerstag schon los. Also wir nehmen heute auf am Donnerstag, dem 9.
In einer Woche fährst du dann.
Genau, da sitze ich gerade schon im Zug, wahrscheinlich um die Uhrzeit, wenn alles gut geht, schon auf der Strecke Kleve-Bond.
Ja, ich werde dann mit Julia und Jan werde ich dann am Pfingstsonntag kommen. Am frühen Nachmittag wahrscheinlich. Pfingstsamstag packe ich nämlich mit Julia und Jan den Anhänger. Dann fahren wir den am Sonntag rüber, bauen beim Sebastian unsere Zelte auf und stellen den Anhänger unter, bleiben dann bis Montag, dann zwei Tage arbeiten und dann komme ich mit Jan am Donnerstagmorgen. Julia kommt dann mit den Kindern, Freitagmittag fährt sie los nach der Schule.
Ja.
Ja. Und das ist noch eine Menge da bis dahin zu tun.
Ja, ja. Ich glaube, so früh war ich auch noch nie da.
Echt nicht? War das nicht schon mal auch so zwei Wochen vorher?
Ja, ja, aber wir sind ja sonntags, im Regel Samstag oder Sonntag. Aber wenn ich jetzt ja schon am Donnerstag anfahre, Anreise, dann ist das immens viel.
Früher. Wann kommt denn Anni?
Wahrscheinlich dann Pfingstsonntag.
Ah ja, dann sehen wir uns, das ist schön.
Richtig, weil am Pfingstmontag nehmen wir eine Live-Schalte vom Aufbau auf.
Ja.
Aber nicht der Palantir, sondern Tolkast.
Da können wir kurz mal die Technik dann dazu planen. Was muss ich einpacken?
Der Mikrofon.
Aha.
Und wenn es geht, wobei, warte mal, ich habe ja jetzt den Container. Das kann ich dir dann am Donnerstag oder am Mittwoch sagen, ob ich alle Stative untergebracht habe oder ob du noch ein paar Stative mitnehmen müsstest.
Ja, ich habe alle Stative dann da sowieso dabei.
Wie viele sind das?
Ich habe 4. 2 Tellerstative und 2 normale. Muss ich noch welche kaufen? Ich glaube, ich kaufe noch welche.
Nein. Apropos kaufen, wir müssen auch noch hier die DTG-Stand. Müssen wir gleich auch noch besprechen.
Da müssen wir aber bis zum Wochenende noch warten mit dem Bestellen. Ne?
Ja, aber wir besprechen müssen es trotzdem gleich nochmal, weil auch da werden wir noch ganz viel kaufen müssen und ganz viel Geld ausgeben. Und dann habe ich mich jetzt erfolgreich selbst abgelenkt. Genau, dann schmeiße ich noch zwei Stative rein, weil die Tischtellerstative, die finde ich immer so unangenehm, wo man immer so nach vorne gebeugt sitzen muss. Und
ja, da hätte ich auch noch drei Stück, aber die großen Mikrofone, die kippen damit um, das ist doof.
Und also wenn du dein Shure SM7B mitnimmst, reicht das vollkommen. Und die Kopfhörer wären gut, weil wir schalten ja noch MariLife dazu.
Was nimmst du dann? Nimmst du dann das Rodecaster?
Ich werde das
heißt, Rodecaster. Das heißt, ich benötige kein Audio-Interface.
Korrekt.
Okay, alles klar.
Und klingt's leicht verschnupft?
Ja, das ist schon seit einer Woche so und es ist immer noch so, dass meine Nase immer noch leicht zu ist und das ist nervig. Das muss auf jeden Fall bis zu den Tolkien-Tagen durch sein, weil da habe ich keinen Bock drauf. Und für Julia haben wir jetzt heute noch einen dicken Schlafsack, der bis minus 8 Grad geht, bestellt, damit sie auf gar keinen Fall friert.
Gut, sollen wir vielleicht nochmal für die, die diese Folge aus welchen Gründen auch immer zum ersten Mal hören und von den Tolkien-Tagen noch nichts gehört haben, vielleicht nochmal, magst du nochmal 5, 6 Sätze zu dem Thema Tolkien-Tage in Geldern loswerden?
Ja, die Tolkien-Tage der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, die gibt es ja schon seit längerer Zeit, seit 20, 25 Jahren und die Tolkien-Tage sind eigentlich einzelne Tage gewesen, die in verschiedenen Städten stattgefunden haben und auch noch stattfinden. Die Tolkien-Tage in Geldern sind nämlich nicht die einzigen, die die DTG durchführt. Zum Beispiel ein bekannter Veranstaltungsort ist mittlerweile Jena. Aber die Tolkien-Tage in Geldern haben sich verselbstständigt. Früher war das der Tolkien-Tag in Geldern-Pont. Erst recht klein. Ja, Tobias, hilf mir mal, 2008 oder 2009 das erste Mal. Egal, um diesen Dreh war es.
2010 war es das erst, müsstest du es erst
sehen.
Ja, weil wir feiern nächstes Jahr unser 15-Jähriges.
Ach so, okay. Naja, jedenfalls hat dieser Tolkien-Tag in Geldern sich etwas verselbstständigt. Da sind dann Tolkien-Tage draus geworden. Mittlerweile von freitagsabends bis sonntagsabends. Und es wurde auch immer größer. Mehrfach wurde der Standort gewechselt, nicht weit, aber immer nur so ein paar hundert Meter oder Kilometer. Und wir sind im Moment auf unserem Vereinsgelände, der ehemalige Tennisplatz in Geldern-Pont. Und wir verwenden dann noch den angrenzenden Fußballplatz mit und das Waldgebiet daneben und die Felder daneben und irgendwie ist das riesengroß geworden und insgesamt haben wir über 10.000 Gäste an diesem Wochenende. Das ist da draus geworden, aus dem kleinen Tolkien-Tag in Geldern-Pont.
Im Wasserturm.
Im Wasserturm, ja.
Es ist auch der einzige Tolkien-Tag, der mir fehlt und ich glaube, ich bin demnach nach Sebastian, Sebastian hat einen Tolkien-Tag mehr als ich und dann komme ich schon. Ich glaube, es gab immer mal wieder, müsste man jetzt bei einzelnen Personen, also seine Eltern, sie waren natürlich auch immer irgendwie involviert, aber es gibt nicht viele, die dann jetzt wirklich alle mitgearbeitet haben.
Das ist Wahnsinn. Also Da helfen auch sehr, sehr viele Menschen mit. Wir haben, wie viele Helfer haben wir? 200?
Nee, keine Ahnung. 170, glaube ich.
Ja, und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere, die dann immer irgendwas dazu machen.
Ja, ja.
Und die ganzen Akteure von den Gruppierungen, die da mithelfen. Also es ist schon ein großes Unternehmen, welches ausschließlich von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern durchgeführt wird. Das muss man echt mal sagen.
Ja.
Wir sind Ehrenamtler, alle.
Durch und durch. Mhm. Gut, aber dann kommen wir jetzt mal auf den interessanten Part, zumindest für den Namen dieses Podcasts, Tech-Palantir.
Technik.
Kommen wir mal zum Thema Technik, weil ihr rüstet dieses Jahr ja auf, habe ich gehört.
Ja, mussten wir zwangsweise, ne? Wir sind ja...
Ganz kurz, was ist deine Aufgabe?
Da wollte ich gerade zu kommen. Okay. Wir haben, also mein Team besteht aus mehreren Personen. Dazu gehört der Jan, die Maike, dann zum Helfen die Caroline und der Axel organisiert das Programm darum. Und zwar ist das die Halle des Hörens. Bei uns finden Vorträge statt und wir sorgen dafür, dass man das gut hört, dass man das gut sieht und dass wir das auch später nochmal zeigen können. Das heißt Audio, Video und Licht machen wir. Wir haben dieses Jahr ein Zelt, ein Gerüstzelt aufgebaut bekommen oder kriegen wir aufgebaut. Sebastian hat das gebucht, was nochmal größer ist als das, was wir letztes Jahr hatten. Und ich meine, wir hätten um die 130, 140 Sitzplätze zur Verfügung dann. Wenn das so gestellt ist wie beim letzten Mal, dann würden da wahrscheinlich sogar noch mehr Menschen reinpassen.
Okay.
Es wird eine kleine Bühne geben. Diese Bühne wird verwendet für die Vortragenden. Und für den Freitagabend, da gibt es dann eine Veranstaltung, die ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt gegeben, ne?
Ich bin mir gerade nicht sicher, was du meinst.
Das sage ich jetzt nicht, sonst kriege ich Ärger. Gut. Und da stellen wir halt dann Leinwand, Beamer und Mikrofonierung bereit.
Cool.
Also wir sitzen da mit zwei respektive drei Personen, also wir bauen erstmal alles auf und dann sitzen wir mit zwei oder drei Personen dort und achten darauf, dass dann alles so läuft, wie es sein soll. Ja, aber das ist ja nicht alles. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Dinnerzelt, was ja nebenan steht, noch keine Beschallung hat. Da ist ja freitagsabends, Dinner und der Erik spielt da. Aber glücklicherweise hat der Jan ja noch so eine recht leistungsfähige Subsat-Anlage für
den
Ton.
Was ist das?
Eine Subsat-Anlage, das ist ist umgangssprachlicher Jargon für ein Lautsprechersystem, welches aus kleinen Satellitenlautsprechern besteht, die hohen Töne und die Mitteltöne wiedergeben. Und dann darunter steht ein oder mehrere Bässe, die nur die tiefen Töne wiedergeben. Subwoofer-Satellitensystem, Subsat.
Okay.
Und das kriegt der Erik dann dahingestellt mit einem kleinen Mischpult für sein E-Piano und ein Mikrofon, dass er was erzählen kann. Und das reicht dann vollkommen aus. Und es gibt ja noch das Podcast-Zelt. Dort habe ich schon mit Sebastian abgesprochen, steht schon Technik bereit für den Ton. Dann werden wir alles dann aufstellen und montieren und einrichten. Lautsprecher, Mischpult, vier Mikrofone und der Jan sorgt dafür, dass dann auch im Podcaster-Zelt so ein bisschen nettes Licht, so ein Ambiente-Licht dann vorhanden ist.
Okay.
Das sind die drei Dinge, die wir mit dem Team zu verantworten haben.
Das ist ja schon eine Menge.
Ja.
Eine große Menge.
Ja. Ganze Anhänger voll. Ja, aber du hast ja eigentlich noch viel, viel mehr zu bespielen. Von der Fläche, von der Nutzung. Das ist ja noch viel, viel größer, oder?
Ja, ich bin dieses Jahr ja wieder verstärkt fürs Netzwerk zuständig. Leider immer noch alleine. Ich hoffe, dass ich beim Aufbau noch ein paar helfende Hände kriege, weil meine Aufgabe wird es sein, mehr oder weniger den kompletten Platz inklusive Zeltplatz West mit WLAN und Internet auszustatten.
Das ist eine Leistung. Wir reden hier über wie viel Hektar?
20, glaube ich.
Ja, allein der Fußballplatz ist ja, wie viel Meter ist ein Fußballplatz lang?
Wir hatten es ja extra notiert.
Du hast die Maße.
So, der Fußballplatz, wir haben jetzt nur in der Länge gemessen, das waren 108 Meter lang ist der.
Ja, und darauf steht das große Zelt, die Halle der Könige. Und da sind auch diverse Menschen drin, die Internet haben wollen.
Ja.
Allen voran diejenigen, die Geld kassieren.
Ja.
Das ist ja im Prinzip auf dem Veranstaltungsgelände, also nicht der Campground, sondern auf dem Veranstaltungsgelände ist das ja der Hauptsinn und Zweck dieses WLANs, ist ja eine unterbrechungsfreie Internetverbindung bereitzustellen, die EC-Kassen halt benutzen können.
Ja.
Wir haben ja auch die Möglichkeit, das Ganze über Mobilfunknetz zu machen. Aber stellt euch vor, da sind 5000 Gäste plus die ganzen Akteure und jeder hat mindestens ein Handy in der Tasche. Ja. Da ist nicht mehr viel mit Datenübertragung übers Mobilfunknetz.
Das stimmt wohl.
Ja, und im Campground freuen sich die Leute, die da campen, natürlich auch über WLAN, ne?
Ja, da konnte man die Sachen auch noch hinzubuchen. für die, die, die sagen, sie wollen da sicheres und stabiles Netz haben. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie viele Leute das denn jetzt im Ende dann auch
nehmen, ja,
gekauft haben und wie viele sich dafür interessieren. Hm. Der Aufwand ist ja identisch, ob ich jetzt für eine Person oder für 100 Personen auf dem Zeltplatz WLAN anbiete.
Ja, das ist richtig.
Aber es gibt dieses Jahr auch zwei Satellitenschüsseln.
Ja, erzähl mal, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Für die Leute, die den Tech-Palantir vom letzten Jahr nicht gehört haben zu den Tolkien-Tagen. Wie kriegen wir überhaupt Internet?
Da die deutsche Glasfaser es immer noch nicht geschafft hat, den Glasfaseranschluss von der Hauptstraße zum Vereinsgebäude zu legen, gehen wir tatsächlich mit Starlink-Satellitenschüsseln und dieses Jahr mit zwei unterschiedlichen hoch. Und ich hätte mal diverse Tests gesehen und auch mal gemacht. Also man kriegt mit beiden volle Bandbreite, wenn sie mehr als 2 Meter auseinander stehen. Also das reicht.
Das schaffen wir gerade so.
Ja, ja. Aber das finde ich einfach faszinierend. Ich kann Ihnen also im Prinzip mit irgendwie 2 Meter Abstand da zwei Satelliten hinstellen oder zwei Satellitenschüsseln und bekomme bei beiden die volle Download- und Upload-Geschwindigkeit.
Wie viel hatten wir beim letzten Mal?
Also im Schnitt sagt man 200 down und 20 up.
Mehr als ausreichend.
Ja. Und es gibt theoretisch noch eine Möglichkeit, die Sachen zu bündeln, also keine Link Aggregation zu machen oder kein Failover. Ich habe den Namen vergessen. Man nutzt dafür einen Router im Prinzip, also man nimmt einen kleinen Rechner-Router, mhm, also mehr als so eine Fritzbox. Und der teilt die Pakete, also kannst du bis zu 5 Internetzugänge anschließen. Er teilt, mhm, dann die Pakete auf die einzelnen Teile auf. Du brauchst dann irgendwie im Internet einen Server mit einer dicken Leitung, der im Prinzip diese Einzelpakete wieder zusammenpackt. Ja. Und dann kannst du theoretisch mit 5 Satellitenschüsseln, also mit 1000 down und was sind das dann, 5x2 mit 100 up.
Mhm.
Klar, du musst natürlich die Lizenzgebühren für 5 Satellitenschüsseln zahlen. Du brauchst erstmal 5 Satellitenschüsseln.
Aber du musst 5 Dinger kaufen und du musst 5-mal den Tarif zahlen.
Ja.
Hm.
Und
wir bleiben bei 2.
Ja, ist recht. Und wobei, ich habe auch überlegt, ich werde ja dieses Mal erstmalig Glasfaser verlegen auf den Tolkien-Tagen.
Mhm.
Für die langen Strecken. Ich habe auch schon Medienkonverter gekauft. Das sind also im Prinzip kleine Kästchen, wo ich mit einem normalen Netzwerkstecker, den jeder von euch kennt, tue ich in die eine Seite rein und auf die andere Seite tue ich ein Glasfaserkabel rein und dann übersetzt im Prinzip dieses kleine Kästchen das ganze Netzwerk, also das RJ45, das Kupferkabel auf Glas. Und das ist natürlich äußerst interessant, weil ich jetzt im Prinzip so viel gekauft habe, auch am Material und Co., dass ich sogar Fallbacks einbauen kann. Also ich werde...
Okay.
Wir werden ja dieses Jahr ein Backoffice haben, also so ein Container, wo wirklich nur irgendwie Orga-Büro drin ist, wo die Netzwerk zusammenläuft, wo die Wetterkarten stetig aktualisiert werden, um zu sehen, ob es irgendwelche Unwetter am Anmarsch sind, wo man mal ein ruhiges Gespräch führen kann, etc. pp. Und das ist im Prinzip so die Verteilerstrecke. Und von dort aus werden 200 Meter Kabel zur Halle der König, zur Radagast-Hütte gehen.
Ja.
Dann wird von dort einmal in Glasfaser umgewandelt, um dann weiter zur Halle der Könige.
Mhm.
Das ist ein ganz spezielles Glasfaserkabel, das man nicht verbuddeln muss und wo man sogar mit dem Auto theoretisch drüber fahren kann. Man sollte jetzt trotzdem nicht mit der Spitzhacke draufhauen, aber...
Man muss nämlich dazu sagen, dass diese Glasfaserkabel aus der Computertechnik, die so in Serverracks hängen und in Serverräumen verbaut sind, extrem empfindlich sind. Deswegen ist das schon eine ganz schön teure Angelegenheit, dieses speziell armierte Glasfaser-Outdoor-Kabel zu kaufen. Und teuer ist das
Zeug. Ja, also das sind jetzt 200 Meter. Schon auf einer professionellen Spule, die halt auch den Durchmesser, weil Kupferkabel kann man etwas heftiger biegen. Glasfaser braucht so einen gewissen Biegeradius. Wenn man den überschreitet oder unterschreitet, macht's knack. Dafür zahle ich für 200 Meter 1.500 Euro netto.
Ja, wow.
Ich habe jetzt noch
plus,
mal
plus Trommel.
Nein, die Trommel ist
dabei.
Die ist dabei. Und man kriegt bei dem Preis kriegt man auch so einen kleinen Glasfaserputzer mitgeliefert, um die Ein- und Ausgänge nochmal zu reinigen, weil
ja.
dieses Kabel und diese Trommel ist wirklich für einen permanenten Auf- und Abbau für mobilen Einsatz geplant.
Okay.
Hat dann auch 4 Adern, 2 LC-Stecker für die ganz Noobs unter euch, Single Core LC. Das sind, also es gibt ja bei Glasfaser, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder laufen mehrere Lichtimpulse so leicht gewinkelt durcheinander, oder es gibt halt einfach nur so einen geraden Strahl. Der Multimode ist halt für kurze Instanzen relativ praktisch, weil sie nicht ganz so störanfällig sind, aber auf längere Strecken oder wenn man viel hohe Bandbreiten braucht, nimmt man den Single Core. War jetzt wieder so ein bisschen Pest und Cholera. Was nimmt man jetzt? Da man aber natürlich, also meine Überlegung war schlicht und ergreifend, wenn das Kabel irgendwann bricht, ist ein Single-Mode-Kabel einfacher zu splicen. So nennt man das, wenn man 2 Glasfaserkabel wieder miteinander verbindet, als bei einem Multicore, da ist die Toleranz nämlich geringer.
Mhm.
Und ich habe jetzt noch mal ein anderes gekauft, ein weitaus günstigeres, auch nur 150 Meter, wo ich dann gegebenenfalls von der einen Satellitenschüssel in den Container gehe, weil wir hatten es ja auch ausgemessen, der Weg könnte nämlich genau irgendwie 110 Meter lang sein. Und dann reichten die 100 Meter Kupfer nicht mehr.
Ja, das Blöde ist, wir können ja nicht diagonal über die Fläche gehen, oft über den Platz. Das ist das Blöde. Wir müssen ja jede Ecke ausnutzen und wir können mit der Schüssel ja nicht in die Nähe des Bürocontainers gehen, weil, ich sag nur Bäume, ne?
Ja.
Satellitenschüsseln, vor allem die Starlink-Satellitenschüssel braucht ein sehr großes freies Sichtfeld. Das heißt, du musst die Abstand halten zu Bäumen.
Ja, an der Stelle muss die Satellitenschüssel auch nach Norden ausgerichtet oder richtet sich dann automatisch nach Norden aus. Und da sind dann halt alle anderen Locations halt mit Bäumen besetzt. Ja,
super, ne?
Aber da bin ich erstmal optimistisch. Schauen wir mal, wie das Ganze dann, als wir letztes Jahr funktioniert, ich habe jetzt einfach noch mal eins geguckt, das ist auch hier gegen Nager sicher und kann man jetzt zwar nicht mit dem Auto drüber fahren, aber dadurch, dass wir so viele Kabelbrücken gekauft haben letztes Jahr,
hey.
Ich hoffe, du nimmst sie auch alle mit.
Alle.
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 Alle. 21.
Ja, weil für die Strecke brauchen wir natürlich, also es gibt dann im hinteren Bereich gibt es noch so eine Ein- und Ausfahrt. Also so ein kleiner Durchfahrt, um aufs Gelände zu kommen, so für den Notfall. Und dann kommen die Container. Ich glaube, wenn man sich auf Google Maps die Karte anguckt, müsste man es nämlich auch noch sehen, weil die haben irgendwie letztes Jahr beim Abbau, nach den Tolkien-Tagen, haben sie die Fotos von Pont aktualisiert.
Ja.
Und da sieht man es noch. Und da brauche ich halt auf jeden Fall eine Überfahrungshilfe, damit da mir das Glasfaserkabel nicht kaputt geht. Ja, und dann brauche ich 9 Outdoor, wie heißen die nochmal, Access Points. Und habe jetzt noch eine Firewall gekauft und noch diverse Switche, die auch gleich ein...
Also der Router, Firewall und so weiter stehen im Büro, also
ja.
Office-Container. Die Verbindung von der einen Satellitenschüssel geht in Bürocontainer.
Mhm.
Und von da aus gehen Kupfer- und Glasfaserverbindungen weiter, die dann entweder die Access Points oder die anderen Hallen quasi anbinden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Okay.
Und das Westviertel, wobei es gibt ja noch die Überlegung, das Westviertel aufgrund der Wetterlagen. In Geldern hat es ja in den letzten Monaten so viel geregnet, dass sich auf der Campingwiese ein See gebildet hat, auf dem dann die Enten gebrütet haben.
Oh oder? Shit, echt?
Ja, und da gab es jetzt, glaube ich, also es gab zwar gestern eine Begehung, aber es ist halt immer noch nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Wenn nicht, gibt es Ausweichplätze. Also die andere Wiese im Nordviertel ist auf jeden Fall groß genug, um da alle hinzukarren. Ist dann natürlich blöd, aber wenn die Wiese mal unter Wasser steht oder man halt einfach nicht drauffahren kann, dann kann man halt einfach nicht drauffahren. Mhm. Also ich meine, auch die Parkplätze müssen dann im Prinzip umgeschichtet werden. Und auch da gibt es dann etwas, ist dann etwas weiter weg. Dafür wird es dann aber voraussichtlich Busse geben. Wenn es soweit kommt, wird es auf jeden Fall auf allen Kanälen kommuniziert, wo und wie. Und in dem Fall, wenn Westviertel und Nordviertel zusammengelegt werden, können natürlich auch Leute vom Nordviertel sich ein Internet-Access-Point buchen. Und das ist dann kein Problem. Also wir haben es dieses Jahr gemacht, irgendwie auch um zu testen und Co., wie ist die Nachfrage und Co., haben es, glaube ich, 20 Euro gemacht für Donnerstag bis Montag. Keine Limitierungen, nichts. Und man muss ja auch erstmal Erfahrung sammeln. Und ja, ist jetzt nicht wenig, aber wenn ich überlege, dass allein Technik im Wert von mehreren tausend Euro ich da einfach instelle, ist nur für das Nordviertel oder Westviertel.
Ja.
Das muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden, weil der Verein kann das nicht bezahlen, sondern ich gehe da in Vorleistung.
Das ist echt Wahnsinn, ja. Das ist richtig teuer. Da ist da das Material bei uns in der Halle des Hörens ja noch richtig günstig.
Naja, also wenn ich mir angucke, die Mikrofone sind ja auch nicht preiswert. Und dein Netzwerkequipment, Mischpult und Co. und da brauchst du, oder deine Boxen, da brauchst du dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, was die Investition, die du in den letzten Jahrzehnten gemacht hast, steht ihm nichts nach.
So, sollen wir eigentlich da jetzt was zu erzählen, was da genau steht? Mal runterrasseln, was da an Technik rumgeistert?
Kannst du gerne machen.
okay.
Fangen wir mal mit den Boxen an.
Ich habe zwei Pärchen da stehen, aktiv, also mit eingebauten Verstärkern. Auf der Bühne stehen zwei 15 Zoll Top-Teile und als Delay-Line, deswegen, da stehen dann zwei weitere Boxen auf halber Strecke zwischen Zelt hinten und Bühne, damit wir insgesamt nicht so laut machen müssen, sondern dass dann alle gleichmäßig laut beschallt werden können.
Ah, sehr schön.
Ja, das sind dann etwas kleinere, das sind dann 12 Zoll Top-Teile, die müssen nicht so leistungsfähig sein. Ja, das Ganze hängt an einem Mackie DL16S. Das ist ein Mischpult, was nur noch aus einem Kast besteht mit den Buchsen drin. Und das Ganze stimmt,
das neue Gerät, ne, was du dann dein iPad.
Genau, das kannst du übers iPad steuern oder über eine App auf dem Mac.
Cool.
Das ist keine HTML5-Webseite wie bei anderen Herstellern, sondern es ist eine echte App und es funktioniert gut. Habe ich schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Ist eine super Sache. Maike liebt es dann einfach mit dem iPad rumzugehen und zu gucken, dass dann alles stimmt.
Sehr gut.
Und wir haben dann noch, da habe ich eben von erzählt, das ist ja nur Adapter von XLR auf RJ45, also auf Netzwerkkabel, sodass ich den Rückkanal für Audio, zum Beispiel für Einspieler vom FOH direkt auf den
Front of House, der Bereich,
wo das Mischpult steht, genau, direkt ins Mischpult schicken kann, was ja auf der Bühne steht. Und ich möchte kein dickes Audiokabel hin und her ziehen, sondern nur Netzwerkkabel und HDMI. Da kommen wir später zu. Und da dran hängen dann insgesamt 7 Funkstrecken. Ich habe 3 einfache Handmikrofone. Die werden wir aber wahrscheinlich nicht einsetzen, aber ich habe es einfach dabei. 2 Headsets, falls wir die brauchen, Sportheadsets. Und Jan bringt seine 4 Sennheiser EW100 G3 mit entsprechenden. Das sind die Funkstrecken, das sind die Sender, das sind die Senden im freien Funkbereich. Die sind nicht anmeldepflichtig und da die Handgeräte selber haben Sennheiser E945er Kapseln. Also der Jan hat echt die teuersten Mikrofonkapseln sich gegönnt, die es dafür gibt.
Respekt.
Ja,
sag ich
aber ja, 4 Stück.
Das kostet ja auch alles Geld.
Ja, ja, und dann haben wir noch Licht, LED alles, mehrere Viererbars für die grundsätzliche Beleuchtung des Zeltes. Theoretisch brauchen wir tagsüber kein Licht, aber Sebastian hat uns ja ein Lichtschutzdach für das Zeltjahr zugesichert, sodass es halt nicht ganz so hell sein wird wie letztes Jahr. Und da muss man ja ein bisschen Licht auf der Bühne haben. Und freitagsabends ist ja schon wieder ein bisschen dunkler.
Ja.
Und dann haben wir noch ein bisschen Deko-Lampen, so LED-Deko-Tischlampen und was total abgefahren ist, Petroleumlampen in LED-Technik, die Petroleumlampen mit LED-Technik, die dann flackern.
Also optische Petroleumlampen, die aber, okay.
Kannst du irgendwo hinhängen, werden per USB aufgeladen.
Ja, das ist doch cool.
Aber wirklich, ja, das ist witzig. Dazu noch natürlich noch die Steuerung. Der Jan macht das über sein Notebook. Da ist ein Grandma on PC drauf. Das ist eine Steuersoftware. Und das geht dann, die werden dann verbunden mit DMX-Kabeln, die Lampen, so in einer Daisy-Chain hintereinander geschaltet.
Was ist eine Daisy-Chain?
Daisy-Chain bedeutet, dass alle Geräte in einer Kette hintereinander hängen.
Okay.
Also du gehst vom PC zum ersten Scheinwerfer, vom ersten Scheinwerfer zum zweiten und die werden dann halt mit den Kabeln einfach hintereinander verbunden, weil jedes Gerät einen Eingang und einen Ausgang hat und den kannst du dann alle hintereinander stecken.
Okay.
Ja, und dann gibt's noch ein bisschen Lampen für draußen, damit dann auch abends, vor allem wenn das Dinner läuft, dass dann das die Halle des Hörens auch so ein bisschen schön bunt angeleuchtet werden kann, damit es ein bisschen heimeliger wird.
Ja, cool.
Jo. Ach, die Videotechnik habe ich vergessen.
Ah, nimmst du wieder auf?
Wer das erlaubt, den nehme ich auf. Ich bring dann unsere DTG-eigenen PTZ-Kameras mit. Das sind diese motorbetriebenen Kameras auf dem Stativ.
Ja.
Die gehen dann per HDMI in unser Atem, also Blackmagic Atem Mini Pro. Da kann man dann hin und her schalten zwischen den Videosignalen. Das Atem kriegt auch ein Audiosignal von den Mikrofonen. Und von da aus gehen wir dann in einen Mac rein, der das Ganze dann aufzeichnet per USB. Das Atem Mini meldet sich am Computer im Prinzip an wie eine Webcam.
Ja.
Und dann zeichnen wir dann wieder auf mit OBS. Open Broadcast System.
Stellst du dieses Mal die richtige Auflösung ein?
War das die falsche? Letztes Mal ja. War die falsche, ja. Ich weiß. Müssen wir dreimal kontrollieren vorher auf jeden Fall.
Ist halt einfach schade, wenn man sich schon den ganzen Aufwand macht und dann sagt, ja, man nimmt auch noch auf. Hattest du schon gesagt, für wie viele Personen? Genau, da hast du die Bestuhlung.
Ja, also das geplant war das für ungefähr 140, 145 Personen.
Das ist natürlich auch schon ordentlich. Braucht ihr eigentlich Internet?
Theoretisch nicht, aber wäre schön.
Kennst du da zufällig jemand?
Ja, ich glaube ja. Also tatsächlich brauchen wir eigentlich keins, aber ich kenne ja die Pappenheimer und wenn dann irgendein Vortragender wieder so, ach scheiße, ich brauche doch nochmal den Vortrag, den habe ich in der Cloud. Ah, wie komme ich da jetzt dran? Also es wäre natürlich cool.
Gut, kriegen wir glaube ich hin.
Das wäre dann halt, nicht notwendig, aber wäre schön, mehr nicht.
Gut.
Ja, aber wir haben noch was, ne?
Was denn? Hilf mir.
Der DTG-Stand?
Ja, stimmt.
Ja, wir haben ja in der Planung, dass wir unseren DTG-Stand, unseren Infostand erneuern.
Stimmt.
Ja, da hatten wir ja schon auf der Ideenschmiede vor ein paar Wochen, haben wir ja groß drüber gesprochen und haben dann mit mehreren Menschen da geplant. Wir hatten uns ja in verschiedene Aufgabengebiete aufgeteilt auf der Ideenschmiede und haben dann einfach mal, und ich war dann halt in dem Team DTG-Stand. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6 waren wir und wir haben einfach mal geguckt, was wir machen können, weil der DTG-Stand bisher halt immer so ein bisschen zusammengewürfelt war.
Ja,
das und dann haben also, wir einen,
ist ja auch schon etwas älter.
Ja, genau. Und dann haben wir uns ein Konzept ausgedacht, dass wir hier mal das Ganze etwas frischer und, wie soll ich sagen, auch repräsentativer gestalten. Und da haben wir halt uns überlegt, das soll auch wieder eine Möglichkeit, ein Traversensystem sein, was halt für viele Gelegenheiten genutzt werden kann. Also Tolkien-Tage, klar, aber auch Messeveranstaltungen wie RPV, was ja ein Messestandort ist, oder sogar die Buchmesse in Leipzig zum Beispiel, da hatten wir auch schon mal einen Stand. Und dafür soll halt ein Traversensystem genutzt werden, 4x4 auf 3 Meter. welches allerdings dann nicht geschlossen sein wird, sondern ein offenes System im Zusammenspiel mit weiteren Modulen wie Regalsystemen, die angeschafft werden sollen, aber kleine, die dann halt entweder alle einzeln oder zusammengestellt werden können, eine Messewand, sodass man aus entweder ein kleines geschlossenes System aufbauen kann oder großzügig wie auf der RPV, wo wir ja hoffentlich genug Platz haben werden, und dann ein, weiß nicht, eine Lounge-Ecke noch dazu packen kann, unsere Messetheken, diese Aufstelltheken, kommen dazu für Info, eine Ecke, wo man sich hinsetzen kann und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir geplant haben. Und da müssen wir jetzt am Wochenende bestellen.
Richtig. Wird nicht ganz günstig, aber wir haben da ein bisschen Geld zurückgelegt. Und das ist ja jetzt auch nicht nur für die Tolkien-Tagen, sondern ja auch gerade für die RPV oder andere große Messen. Der ganze Spaß kostet, glaube ich, nachher knapp 4.000 Euro. 4.500
hatte ich, glaube ich, gesagt. Je nachdem, was wir noch dazu nehmen, kann das schon an die 5.000 Euro kratzen, ja.
Und das ist natürlich nicht wenig, aber dafür haben wir halt auch ein cooles System. Die Marke war noch mal welche?
Global Trust. Das ist ein großer Player.
Und das Ganze ist ein Traversensystem, aber fällt, glaube ich, noch unter die Kategorie Deko.
Deko Truss ist das. Das ist nicht dafür gemacht, um halt schwere Scheinwerfer oder schwere Lautsprecher aufzuhängen, sondern tatsächlich ist es ein Dekosystem für Messebau, aber schon ein besseres Dekosystem. Das siehst du auch am Preis dann. Ne?
Ja.
Wir haben ja schon ein ähnliches System zusammengestückelt aus drei verschiedenen Quellen. Da hatten wir immer das Problem, keiner wusste, wie das richtig aufgebaut wird. Wenn der Sebastian nicht da ist, dann haben alle gerätselt, wie es geht. Das liegt dann teilweise da im Lager, teilweise da im Lager. Und wir haben jetzt absichtlich ein neues System geplant. Anderes Format. Andere Farbe, was absichtlich nicht kompatibel ist, was dann dieses System ausschließlich nur für den DTG-Stand verwendet wird und nicht irgendwo mit eingebaut werden kann, weil, ach ja, ich brauche da noch eine Traverse, klaue ich mir mal so ungefähr, ne?
Na, so klauen ja sowieso nicht, aber man baut sie sich halt einfach.
Das haben wir dann so konzipiert, dass ich hoffe, es mit einer kleinen Einweisung oder mit einer Anleitung das Ganze dann auch von Personen montiert werden kann, die das vielleicht nicht jeden Tag machen.
Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Planen wir denn jetzt auch schon gleich mit Licht oder machen wir Licht zu einem späteren Zeitpunkt?
Ich habe geschaut, es gibt für 49 Euro gibt es LED-Paar-Scheinwerfer und zwar Paar 36. Das sind diese kleinen Bühnenscheinwerfer in Silber mit LED drin, die du nicht RGB, sondern in drei verschiedenen Farbtemperaturen einschalten kannst. 5000, 6000 Kelvin, sodass du dann von gemütlicher, gelblicher Beleuchtung auf bläuliche, helle Beleuchtung umschalten kannst, um für Präsentationen oder was auch immer. Das könnte was sein.
Okay.
Da brauchen wir auch kein Lichtpult, was das Ganze steuert, sondern die werden einfach nur per Schuko-Stecker angeschlossen und das war's.
Aber jetzt natürlich die blöde Frage sozusagen, lohnt es sich nicht gleich richtige zu kaufen?
Das sind ja richtige. Nur das Blöde dabei ist, wenn du da jetzt Lampen anbaust, die RGB-fähig, also bunt steuerbar sind.
Ja.
Dann brauchst du immer jemanden auch, der dann da noch die Verbinder dann dazwischen steckt, also die DMX-Kabel, dann ein Lichtpult dann irgendwo hinstellt und dann zumindest weiß, wie es eingeschaltet wird und wie es bedient wird.
Aber wieso? Du kannst doch bei den meisten Sachen kannst du auch eine App nutzen.
Dann brauchst nicht? Du wiederum, dann brauchst du tatsächlich in dem Bereich, brauchst du dann einen zum Beispiel einen Bluetooth-Empfänger, der dann die App steuern kann. Das, was du meinst, das ist bei diesen günstigen RGB-Lampen, wo du so eine Fernbedienung hast.
Gut, hast du noch irgendetwas jetzt so für die Tolkien-Tage? Also mit Sicherheit gibt es noch ganz viel. Und ich meine, ich habe jetzt auch von meiner Technik, weil ich auch einfach hier den Überblick noch nicht habe, mit Sicherheit dutzende Sachen vergessen. Also wie gesagt, wir werden gut ein Kubikmeter mit der Spedition nach Geldern bringen.
Das ist eine Menge, ja. Wir haben einen 1,5 Tonnen Anhänger voll. Okay, da sind auch unsere Zelte drin und unser sonstiges Gepäck, aber der wird voll sein.
Mein Hauptproblem ist schlicht und ergreifend, dass ich nicht weiß, wie schwer das Teil ist. Und das musst du ja bei der Spedition angeben.
Oh ja, das wird schwierig, ja.
Ich glaube, ich kalkuliere einfach mal mit einer Tonne. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Also ich meine, im Best Case haben sie nachher noch mehr Kapazitäten auf dem LKW, als wenn sie sagen, ja, so eine 300-Kilo-Kiste kriegen wir noch mit drauf. Und dann stellen sie fest, es sind aber 600 Kilo.
Ja, das ist richtig, ja. Lieber zu viel angeben, ja.
Und ich habe ja auch keine Waage, wo ich das halt draufstellen kann. Mal einfach gucken, was das Teil wiegt. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Waage.
Wobei dieser Palettenfaltkarton oder diese Faltkiste müsste eigentlich eine Markierung haben, wo das Leergewicht draufsteht.
Ja, aber das Leergewicht interessiert mich ja nicht.
Ja, du musst deine kleinen Sachen, musst du alle wiegen.
Ja, aber ein 5-Meter-Kabel, ein 100-Meter-Kabel, ein Switch. Eine leere Eurobox. Ein SM7, ich weiß nicht, ich könnte dann in der nächsten Folge eine genaue Auflassung 150 Meter.
Du könntest dir 4 Personenwagen besorgen und an jeder Ecke eine Personenwaage.
Ich glaube nicht, also wenn ich über 800 Kilo komme, wird das nichts.
Okay.
Wobei die meisten gehen sogar nur bis 120, 25 oder 150.
120 ist normal, ja. Oje. Was kostet das Zeugs denn, wenn du das hier runterschipperst?
Das ist tatsächlich gerade noch eine sehr interessante Frage, weil Sebastian bei der Ansicht, das Teil kostet 70 Euro, weil wenn er jetzt eine Palette, er hat sie uns bestellt und uns liefern lassen, der zahlt halt 70 Euro für die Spedition. Aber ich finde kein Angebot für 70 Euro.
Okay, kann der Sebastian das dann nicht organisieren?
Naja, also wir haben halt so blöd gesagt, das Problem, dass die Sachen nächste Woche Donnerstag in einem gewissen Zeitfenster abgeholt werden müssen.
Okay.
Weil ich dann ja auch irgendwann unterwegs bin und Anni dann ja, auch okay. Arbeiten ist. Und ja. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die ganzen Sachen ungeschützt bei uns im Innenhof stehen lassen. Ich meine, auch da, man kann natürlich immer die Nachbarn fragen. Aber ich habe jetzt mal geguckt. Wenn ich jetzt sage, am 16. soll abgeholt werden in der Uhrzeit von 9 bis 17 Uhr. Palettentausch brauche ich nicht, eine Transportversicherung. Ich versichere das Ganze mal mit 10.000 Euro. Da sind wir bei einer Lieferung bei 282,70 Euro.
Boah. Aber es ist billiger als ein Mietwagen.
Ja, du musst die Sachen ja auch nochmal zurückschicken.
Ja, stimmt auch wieder.
Und du hast halt, also der Frachtpreis Premium, das heißt, es wird am nächsten Tag zugestellt. Das ist jetzt dahingehend wichtig, weil wir haben Samstag, Sonntag ist keine Zustellung, Montag ist ein Feiertag. Und dann würden die Sachen erst am Dienstag kommen.
Ja.
Ich kann sie aber auch nicht am Mittwoch abschicken, weil ich wahrscheinlich am Mittwoch noch gar nicht fertig bin mit Packen.
Shit, ja.
Also das heißt, da sind jetzt Transportversicherungen sind 50 Euro, Premiumzustellung bis 16 Uhr. Das heißt, wird dann am nächsten Tag am Freitag bis 16 Uhr zugestellt. Mhm. Das sind 282 Euro. Abhol-Avis mache ich jetzt nochmal eine Abhol-Avis und eine Zustell-Avis. Das sind mal 5,50 Euro. Das ist einfach, dass der Fahrer 15 bis 30 Minuten vorher anruft. Da sind wir bei 295,79 Euro.
Okay.
Und das ist jetzt also ein Anbieter, wo man halt vorhin konnte ich noch die Zeiten planen, wann sie kommen. Und wenn ich das Ganze halt jetzt umdrehe, da ist es mir dann jetzt zum Beispiel auch egal. Da kann ich halt sagen, die sollen am, das überlege ich gerade, wann könnten die abgeholt werden? Es gibt übrigens auch eine Direktfahrt, die man buchen kann. Da sind das 723 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Ein exklusives Fahrzeug für Ihren Transport.
Ein exklusives.
Schnellste Lieferzeit mit höchster Terminsicherheit. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es ist so Standard wählen. Mhm. Und dann sage ich mal, das ist ein Feiertag. Achso, das ist ja erst. Bis wann gehen die Teilchentage?
24. Nee, keine Ahnung. Ich muss einen Kalender gucken. Moment.
Gut, jetzt sagen wir mal, kann sie am 31. abholen und dann sollte er sie mir halt einfach nächste Woche zustellen, also die Woche drauf irgendwann zustellen, so am 3., 6., 4., 6.
26. Das ist der letzte Tag, Sonntag.
Es bringt ja nichts, die Sachen loszuschicken, wenn bei uns noch keiner zu Hause ist.
Ja, das stimmt.
So, und dann mal hier auch wieder 10.000. Dann sind wir für den Rückweg, der halt entspannter ist. Das mache ich hier auch. Und dann sind wir mit einer Terminvereinbarung, ach so, hier, die Lieferung ist egal, sind wir bei 208 Euro. Weil das muss dann ja auch keine Expresslieferung sein. Das soll dann halt auf ein, kann dann übers Wochenende irgendwo sein. Das ist natürlich schon angenehm. Bist aber natürlich trotzdem mit 500 Euro Transportkosten dabei.
Naja.
Und du musst natürlich alles so gut verpacken, dass nichts passiert. Im besten Fall.
Ja, das kommt noch dazu, ja. Ja, Spedition halt, ne? Es muss auf jeden Fall, okay, die Stoßsicherheit ist ja gegeben durch die Kiste.
Ja.
Aber das Allerwichtigste ist Feuchtigkeitsschutz, weil eine Spedition kann ja nicht garantieren, dass das nicht auch mal irgendwo dann wo steht, wo es Regen abkriegt, ne?
Ja, wobei das ist, glaube ich, tatsächlich egal, weil das halt ein Deckel.
Okay.
Das Teil ist einfach rundum geschlossen mit Spanngurten durch. Und ich habe jetzt auch mal nochmal auf, ich habe jetzt nochmal auf 600 Euro erhöht, auf 600 Kilo erhöht.
Aha.
Palettentausch und so, das brauche ich ja alles nicht. Dann sind wir, die 600 Kilo machen schon nochmal ordentlich Unterschied. Da sind wir jetzt auch beim Rücktransport bei 267 Euro.
Okay.
Also bist du bei über 500 Euro für den Transport, ist immer noch günstiger als Mietwagen und Spritkosten und ein Pipapo.
Das ist richtig, ja.
Aber ja, also wie gesagt, das ist noch so eine Sache. Ich gucke mal, ob Sebastian da noch irgendwas Günstigeres findet. Aber wie gesagt, wichtig ist halt für mich, dass es am Donnerstag bis 17 Uhr abgeholt sein muss. Und dann müssen halt am nächsten Tag auch zugestellt werden.
Ja.
In diesem Sinne. Es wird interessant.
Auf jeden Fall.
Ich bin sehr gespannt auf die Tolkien-Tage.
Ich freue mich total.
Ich mich auch.
Alle hier.
Ja, und ich habe nichts mehr für heute und überlasse die letzten Worte dir.
Oh, danke schön. Ich hoffe,
Schaltet wir sehen uns auf den Tolkien-Tagen.
Nein. Ich hoffe, wir sehen uns alle auf den Tolkien-Tagen. Und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, weil es wird dann den nächsten Tech-Palantir geben mit der Recap. Also das heißt, Manöverkritik zur Durchführung. Mal sehen, ob wir dann das, was wir geplant haben, auch hingekriegt haben. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Alles klar. Ich wünsche euch was und dir auch alles Gute, Tobias, und dass du deine Sachen zusammenkriegst bis nächsten Donnerstag.
Ich gebe mir Mühe. Mann.
Und wir sehen uns
in Geldern.
Nächstes In anderthalb Wochen schon. Haha, super. Alles klar. Tschüss zusammen.
Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.